Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Ja, und ich werde dann zum nächsten Mal ein bisschen Online-Geografie auswendig lernen. Hallo und guten Abend. Hier bei Trackback auf Fritz, der Show mit Internet und so, zu der ich euch recht herzlich willkommen heiße. Und wir beschäftigen uns heute natürlich mit dem Dienst, der diese Woche endlich in Deutschland an den Start gegangen ist. Die Rede ist natürlich von Spotify, einem Musikstreaming-Dienst. Der ist jetzt schon also gefühlt jahrzehntelang im Netz unterwegs. Den gab es auch ganz kurz in Deutschland und man konnte ihn dort ganz kurz benutzen und dann wurden aber die Schotten gesperrt. Man konnte nur irgendwie, indem man sich so gefaked hat, dass man im Ausland unterwegs ist, konnte man sich da einen Account zulegen, weil es gab natürlich Ärger mit den Musikverwertern und die Rechtslage war ungeklärt und Spotify, irgendwie der am meisten gehypteste Musikstreaming-Dienst, durfte in Deutschland nicht operieren. Jetzt, wie gesagt, ist das endlich vorbei. Am Dienstag sind die Spotify-Leute hier an den Start gegangen und wir werden heute mal genau klären, ist das denn jetzt noch so großartig oder gibt es mittlerweile genug Alternativen, als dass Spotify in Deutschland jetzt eigentlich nicht mehr so was Großartiges wäre. Vor- und Nachteile. Und warum ist er, obwohl er jetzt als letztes in Deutschland auf den Markt kommt, trotzdem noch von ganz, ganz, ganz vielen Leuten so überhyped? All das heute in der Sendung. Natürlich noch ein bisschen mehr Netzmusik, also die Musiken, die ihr euch runterladen könnt und auch wieder hochladen, wenn sie unter einer Creative Commons Lizenz stehen. Das ist mit der folgenden Musik der Fall und die passt auch so ein bisschen in dieses Raster rein. Frühling draußen. Wir müssen natürlich jetzt im passenden Soundtrack dazu weiter genießen. Leicht und luftig muss die Musik sein. Genauso passend für den ersten Kaffee in der Sonne, wenn man noch nicht weiß, ob Jacke nun anbleibt oder vielleicht schon T-Shirt-Wetter ist. Und die optimale musikalische Untermalung für diese Grenzerfahrung kommt in diesem Jahr von Derek Clegg. Life Unfolds heißt seine aktuelle Platte, dürfte nicht nur Indian Folk Fans gefallen und Life Unfolds gehört auch der aktuelle Song, den wir jetzt hier hören, Derek Clegg. Dig. trackback.fritz.de heißt das Blog zu dieser Sendung und dort findet ihr einen Link, da könnt ihr diesen Song und das ganze Album runterladen. Das ist nämlich Creative Commons Musik.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links, über die wir gestolpert sind und von denen wir denken, dass sie euch vielleicht auch interessieren. Präsentiert wird das Ganze von Wayne Schlegel und es geht heute um Gadget-Blogs, um geheime, mysteriöse Computer und um ein seltsames Verständnis von Service.
Die Leute, die Filme und Serien illegal besorgen und als erste ins Netz stellen, haben beschlossen, ein neues Videoformat zu benutzen. Viele Downloader sind damit unzufrieden, wollen das alte Format zurück und pöbeln deshalb lautstark auf allen Seiten, die illegale Downloads anbieten, herum. Sie hören sich also eigentlich an wie unzufriedene Kunden, aber sie zahlen nichts. Ähnlich sinnvoll wäre es, wenn sich ein Ladendieb über die Farbe der Schokoladenpackungen beschweren würde, die er gerade klaut. Aber das Internet macht selbst solchen Unsinn möglich. Wir alle benutzen täglich Google als Website. Am Ende sind diese Webseiten aber auch nur ein Stück Software, das auf einem Computer läuft. Wie diese Computer aussehen, ist allerdings ein großes Geheimnis. Wie das Magazin Wired berichtet, betreibt Google zwar eigene Rechner in großen Datenzentren, die sind aber in dunklen, unbeleuchteten Räumen eingeschlossen. Selbst die Wartungen werden im Dunkeln durchgeführt. Die Techniker dürfen lediglich kleine Lampen auf dem Kopf tragen, damit auch ja keiner sehen kann, was Google für Hardware benutzt. Was für viele Blogger das neue iPad ist, ist für Autofans ein neuer Nissan. In Autoblogs wurde diese Woche über den Delta Wing berichtet, der beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans starten soll. Das Besondere am Delta Wing, er sieht aus wie ein kleines Batmobil und ist ein technisches Experiment, das außerhalb der Wertung fährt. Der Wagen soll dieselben Rundenzeiten erreichen wie die anderen Rennteilnehmer, aber dabei nur die Hälfte des Treibstoffs verbrauchen. Neben WordPress und Tumblr war auch Posterous einer der Dienste, wo ihr euch einfach mit ein paar Klicks ein eigenes Blog einrichten konntet. War? Ja, war. Höchstwahrscheinlich. Denn diese Woche hat Twitter Posterous gekauft und angekündigt, dass es bald ein Werkzeug geben soll, mit dem ihr eure Inhalte exportieren könnt. Und das ist meist ein Vorzeichen dafür, dass ein Blogdienst ganz eingestellt wird. Der Internetriese Google wird wohl in nächster Zeit nicht gekauft oder geschlossen werden, aber sich nach Alternativen umsehen kann sich dennoch lohnen. Andreas Winterer hat im Hyperland-Blog eine Anleitung zum Leben ohne Google in 10 Schritten. Mit dabei sind nicht nur Vorschläge für neue Suchmaschinen oder E-Mail-Dienste, auch für die Online-Bearbeitung von Dokumenten und dem Google-Browser Chrome gibt es mittlerweile ernstzunehmenden Ersatz. Die bisherigen Präsentationen des neuen Windows 8 haben für positive Reaktionen gesorgt. Vor allem auf Touchpads scheint das neue Betriebssystem gut zu funktionieren. Anders scheint es aber mit echten Computern zu sein, will uns zumindest ein Video namens How Real People Will Use Windows 8 weismachen. Darin setzt ein Nerd seinen Vater ohne Erklärung vor einen Windows 8-Rechner. Der arme Mann scheitert allerdings schon daran, auf dem Startbildschirm zurechtzukommen. Das mag ein bisschen unfair sein, zeigt aber, dass Microsoft noch ein bisschen an der Bedienbarkeit von Windows 8 feilen muss.
Und ja, zugegeben, ein klein wenig Schadenfreude ist auch dabei. Guckt euch mal an, die ganzen Links gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Mit Markus Richter, der die Frage ja gerne mal endgültig klären würde. Guten Abend. Wenn die Diskussion um Google geht und die Datensammelei dieser riesigen Firma, gibt es eigentlich immer nur zwei Extreme. Die eine sagen so, ja, ist mir egal, lasst ihr auch machen, was sie wollen, dafür sind sie geil. Und die anderen sagen so, nein, Google sammeln Daten, wir sind gläserne User, das ist böse, böse, böse. Auf golem.de, so einer Computer-Nachrichtenseite, gibt es jetzt einen Artikel, der sehr lang ist und der heißt, warum Googles Datensammeln gar nicht so böse ist. Und da versucht ein IT-Sicherheitsexperte namens Sven Türpe zu erklären, erklären, warum er das findet, dass es halt nicht so böse ist. Er hat aus öffentlichen Informationen und wie er selbst sagt, einer Portion Informatiker-Bauchgefühl, das mal alles aufgetan ist, 7 Seiten lang. Wir haben versucht, es ein bisschen kürzer für euch zusammenzufassen und mit ihm telefoniert. Die erste Frage war, wie er denn überhaupt darauf gekommen ist, sich mit diesem Thema in dieser Form zu beschäftigen.
Wir führen seit Jahren eine Debatte um den Datenschutz im Internet. Das ist gut und notwendig, aber ich habe den Eindruck, dass wir uns in der Diskussion immer wieder verzetteln, weil wir Begriffe und Modelle aus der IT-Steinzeit anwenden auf neue Technik, die nicht mehr so funktioniert wie die gute alte Datenbank.
Okay, du hast sozusagen an die Diskussion jetzt mal aktuelle Maßstäbe angelegt. Der Artikel ist 7 Seiten lang, glaube ich, bei Golem, bei dir im Original noch länger. Kannst du uns mal eine ganz kurze Zusammenfassung geben, warum du letztendlich zu dem Schluss gekommen bist, dass Datensammeln gar nicht so böse ist, was Google da macht?
Ja, ich habe mich mit verschiedenen Veröffentlichungen beschäftigt von Google. Und Google ist im Grunde genommen recht offen, jedenfalls in den Grundzügen dessen, was sie tun. Eine Technik, die bei Google im Einsatz ist für verschiedene Dienste und verschiedene Zwecke, ist das maschinelle Lernen. Und damit habe ich mich in meinem Artikel beschäftigt. Ich habe also versucht, einmal zu erklären, wie das Ganze funktioniert, was man damit anstellen kann und was das Ganze aus meiner Sicht für Fragen aufwirft für den Datenschutz.
Und bist ja, wie gesagt, zu dem Schluss gekommen, dass das Datensammeln anscheinend nicht so böse sein kann. Warum ist das so?
Solche Lernmechanismen haben einige Eigenschaften, die sich von der herkömmlichen Technik unterscheiden. Das ist zum einen, dass sie ja nicht wirklich Daten speichern, sondern sie bilden im Betrieb ein Modell der Daten, die sie sehen. Das heißt, es kommen ständig Ereignisse an, die mit Daten verbunden sind von den verschiedensten Nutzern, und ein maschineller Lernmechanismus bildet sich daraus ein Modell, das viele einzelne Parameter hat, die werden jeweils angepasst, sodass der Mechanismus am Ende irgendeine Art von Fragen gut beantworten kann. Das ist also ein Optimierungsproblem, das da gelöst wird.
Verstehe ich das korrekt, dass es sozusagen so ist, dass Google gar nicht jetzt im Detail irgendwie Sachen über uns weiß, sondern einfach nur alles zusammenwirft und dann entsteht da so ein eher abstraktes Ding?
Ja, das muss man nochmal im Einzelfall betrachten. Also Google hat natürlich auch Daten über uns, die einfach gespeichert werden in den Diensten, insbesondere alles, was wir in den Diensten als Nutzer auch sehen können. Aber bei solchen Lernmechanismen muss man eben nicht zwingend Daten speichern. Man kann natürlich, wenn Daten vorhanden sind, auch zum Beispiel die Suchgeschichte oder sowas einbeziehen. Aber es geht nicht darum, einen großen Haufen Daten anzuhäufen und darauf dann die Auswertungen zu fahren, sondern das Ganze ist gewissermaßen umgedreht, dass im laufenden Betrieb das System aus den Daten was lernt und sich dann nur die Schlussfolgerungen merkt oder eben das, was es daraus gelernt hat, also Regeln, mit denen es Entscheidungen treffen kann.
Das heißt, das wäre also eine optimistische Deutung deiner Interpretation wäre sozusagen, also Google missbraucht die Daten nicht, sondern nutzt sie nur, damit einfach die Algorithmen, also die Software da cleverer wird. Du hast in einem Artikel aber auch geschrieben, dass es sehr schwer ist, das alles nachzuvollziehen, weil Google dann eigentlich doch sehr verschlossen ist. Müssten sie nicht, wo sie doch so viele Daten über uns haben, nicht an dem Punkt wenigstens sehr, sehr, sehr transparent sein, also transparenter, als sie es jetzt sind?
Grundsätzlich ja. Transparenz ist eine schöne Sache, aber es gibt dabei einige Schwierigkeiten. Zum einen halte ich es für grundsätzlich legitim, dass Google nicht alles verraten will. Also die Einzelheiten der Algorithmen, was sie da genau machen, ist ja auch Teil dessen, was das Geschäft von Google ausmacht. Und wenn sie das veröffentlichen würden, dann würden sie es halt auch der Konkurrenz schenken und alle könnten es benutzen. Da müssen wir, denke ich, einen vernünftigen Interessensausgleich finden zwischen den Interessen der Nutzer, das Ganze zu verstehen, und dem Interesse der Firma, eben bestimmte Dinge auch für sich zu behalten. Das zweite Problem ist, dass so eine Transparenz auch beim Nutzer ankommen muss. Das heißt, man muss dem Nutzer die Dinge so erklären, dass er sie versteht und im Alltag auch gegebenenfalls anwenden kann als Wissen. Und das ist auch nicht so einfach. Wenn Google einfach alle Algorithmen und Parameter veröffentlichen würde, dann hätten wir zwar formal eine Transparenz, aber als Nutzer wären wir dann auch nicht viel schlauer.
Na, aber immerhin du als Experte hättest dann vielleicht noch leicht eine Meinung bilden können. Ich würde zum Schluss gerne noch fragen, was für dich die persönliche Konsequenz ist. Nutzt du jetzt sozusagen Google ganz bedenkenlos und wirfst da wirklich alles über dich rein, was es nur gibt? Oder bist du trotz deiner optimistischen Perspektive doch noch, dass du sagst, also Datensparsamkeit ist schon, gerade wenn es um Persönliches geht, auch eine gute Sache?
Ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht. Für mich ist das Netz ein öffentlicher Raum. Da erzähle ich natürlich nicht alles über mich. Auf der anderen Seite habe ich aber in der Regel auch keine grundsätzliche Angst davor, das Ganze zu nutzen. Da bin ich also recht entspannt.
Sagt Sven Türpe, ein IT-Sicherheitsexperte, der sich mal ganz unaufgeregt damit beschäftigt hat, eine Überlegung, eigentlich Vermutung anzustellen, was Googles Datensammelei so anstellt. Ihr könnt euch, wenn ihr mal Lust auf richtig viel Informatik habt und viel Information, den ganzen Artikel antun. Link dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Dort findet ihr auch von Ram Hoss den Song Hard. Wenn die von Hart singen, ich bin mir nicht sicher, meinen die da Herzschmerz oder ist das so eine Art Liebeserklärung? Es klingt ein bisschen gequält, aber auch irgendwie cool. Aber wenn ihr es genau ergründen wollt, ihr könnt es nochmal und nochmal und nochmal hören, weil nicht nur diesen Song, sondern die ganze Platte Pricks Quilt gibt es kostenlos zum Download und den Link dazu im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. Es gibt ja zwei große soziale Netzwerke. Das eine ist Facebook, ganz riesengroß, und dann so ein bisschen kleiner, aber auch immer irgendwie dabei ist Twitter. Und Twitter wird von nicht allen Leuten benutzt. Das liegt auch daran, dass manchmal Leute das anfangen und dann nicht so richtig zurechtkommen und dann schnell wieder weggehen. Insbesondere ist ein Problem der sogenannte Folgemechanismus. Das heißt, man folgt dort Leuten, dann liest man, was die schreiben. Aber bevor irgendjemand liest, was ich schreibe, muss mir jemand folgen. Und die meisten Leute wissen nicht so richtig, wie das passiert. Die folgen irgendjemand und hoffen, okay, der kriegt das ja angezeigt, dass ich ihm folge. Dann folgt er mir auch zurück. Weit gefehlt, dahinter stecken ein bisschen kompliziertere Mechanismen. Was dazu führen kann, dass euch Leute folgen, hat Julian Grantke in einem Blogartikel aufgeschrieben und ist jetzt bei uns am Telefon. Hallo und guten Abend, Julian.
Hallo Markus.
Du hast 6 Punkte in deinem Blogpost aufgeschrieben und ich fange mal mit dem letzten an. Hast du gesagt, deine Twitter-Follower-Ratio. Kannst du mal kurz erklären, was das meint und warum das wichtig ist?
Ja, also die Twitter-Follower-Ratio ist im Prinzip das Verhältnis zwischen den Menschen, denen ich folge, und die Menschen, die mir folgen. Und im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, wenn wir zum Beispiel einen Prominenten haben, der folgt nur ganz wenigen Leuten und hat aber ohne Ende Millionen Follower in der Regel. Und der hat also eine sehr positiv gerichtete Follower-Ratio und für uns normale
also,
Menschen.
Man könnte sagen, der ist halt sehr interessant für die Leute.
Richtig,
okay.
So sieht's aus.
Und umgedreht ist ein Zeichen wofür?
Umgedreht ist eher ein Zeichen dafür, dass jemand versucht, sehr schnell sehr viel Reichweite aufzubauen, aber selber noch nicht so wirklich interessant ist für die Leute. Und das macht viele Leute, die sich ein bisschen besser auskennen mit Twitter, sehr skeptisch. Und deswegen kann das dazu führen, dass sie dir dann auch nicht zurückfolgen, wenn du einfach nur blind irgendwelchen Leuten folgst.
Das ist ja aber das Problem, wenn ich bei Twitter anfange, dann folge ich Leuten und mir folgt noch keiner. Das heißt, ich falle genau in diese Falle rein. Wie komme ich da wieder raus, um Gottes Willen?
Daraus kommt man einfach, um Leuten zu folgen, wo man der Meinung ist, dass die ähnliche Themen wie mich interessieren und ich daraufhin Anknüpfungspunkte bei denen finde, mit denen in eine Unterhaltung reinzukommen. Also viele glauben ja, dass Twitter nur so eine Art Informationsmedium ist, wo Leute einfach nur Links rausschießen und dann die Hoffnung haben, dass Leute dann auch die Links, die ich jetzt rausschieße, dann sehen, wenn sie mir zurückfolgen. Das tun sie aber nicht, wenn du nicht anfängst, mit diesen aktiv zu kommunizieren. Das heißt, gucken, worüber die reden, zum Beispiel, wenn jemand einen Artikel postet, eine Frage dazu stellen, die Meinung mit demjenigen auszutauschen, um einfach wie im normalen Leben eine Unterhaltung mit jemandem anzufangen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gut, dass derjenige dir irgendwann zurückfolgt.
Redet miteinander ist also auch hier wieder eine ganz, ganz, ganz wichtige Regel. Wenn man jetzt bei Twitter neu anfängt, ist ja immer die Frage, folge ich da Leuten, die nur Interessantes schreiben, oder folge ich Leuten, die ich kenne, oder mache ich möglicherweise beides? Was ist denn dein Ratschlag, wenn ich ganz frisch bei Twitter bin? Wie vielen Leuten soll ich folgen und was sollen die machen?
Also ich würde anfangen, erstmal mit allen Leuten, die ich selber persönlich kenne, wenn es solche Leute gibt. Leider sind auf Twitter mittlerweile, genaue Zahlen gibt es nicht, aber vermutlich um die 700.000 Nutzer, schätze ich mal grob, wenn man die letzten Statistiken aus dem letzten Herbst so überschlägt. Das heißt, viele Leute kommen neu auf Twitter und haben noch nicht so viele Leute, die sie kennen. Das heißt, es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, Leuten zu folgen, die man noch nicht kennt. Und dafür empfehle ich eigentlich den Leuten, sich mal die Twitter-Suche anzuschauen, da ein paar interessante Schlagwörter einzugeben, die mich persönlich gerade interessiert. Also, keine Ahnung, dein Lieblingsfußballverein oder wenn du jetzt irgendwie in einem bestimmten Bereich arbeitest, dazu einfach ein Schlagwort einzugeben und dann zu gucken, wer sich aktuell wirklich über dieses Thema unterhält und dann entweder der Person erstmal folgen und abzuwarten, worüber diese Person in Zukunft spricht, oder direkt in die Unterhaltung einzusteigen.
Wir lernen also, wenn man bei Twitter neu anfängt und bis man Follower kriegt, ist es wie im richtigen Leben. Man muss mit den Leuten reden und man muss auch mal was Interessantes von sich geben. Julian Granke hat einen langen Artikel dazu geschrieben, 6 Punkte. Beschreibt er nochmal genauer, könnt ihr euch gerne angucken. Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Ich lerne in der Sendung musikalisch immer noch viele Sachen dazu. Mir fällt es ja nicht einfach so aus dem Ärmel. Ich muss mich mal vorbereiten, richtig. Just Plain Aunt kenne ich aber schon als Hip-Hop-Projekt. Bei Bloxonic, bei dem Netlabel, kommen die immer wieder mit neuen Releases um die Ecke, die eigentlich immer auch großartig sind. Jetzt ist die neueste Platte Norn ein bisschen anders und ich würde jetzt einfach sagen so, ja, die sind halt so chilliger geworden, aber weit gefehlt. Ronald Radeke, der Musikexperte, der uns jede Woche hier die Netzmusik in die Sendung bringt, erklärt ganz genau, wie es geht. Er hat mich nämlich gebrieft und da steht drin, es handelt sich um Musik zwischen Hip-Hop und Electronica, die sich in der Welt des Downbeats angesiedelt hat. Jetzt wisst doch ihr genau Bescheid und ihr könnt diesen Track und das ganze Album runterladen und den Link findet ihr natürlich im Blog zu dieser Sendung.
Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich freue mich sagen zu können, dass ich diese Woche einen Account bei einem Dienst reaktiviert habe, den es schon lange gibt, aber erst seit neuestem in Deutschland. Guten Abend. Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich in der letzten Woche mit Vertretern der Urheberrechtsindustrie getroffen und mit Vertretern der Internetindustrie in Deutschland und die haben da über sogenannte Warnhinweise unter anderem diskutiert und das hat ein paar Aktivisten nicht so gefallen, weil sie dachten so, ey Leute, wenn ihr über das Internet diskutiert, dann könnt ihr uns doch bitte auch mit einladen, irgendjemand muss doch die User vertreten und sie haben zum Beispiel der Arbeitskreis Zensur sogar angefragt beim Bundeswirtschaftsministerium, hey, lasst uns mal bitte mitmachen und die so, nö, ihr könnt gerne hinterher euch erzählen lassen, was dabei rumgekommen ist, aber dabei sein ist nicht. Tatsächlich war dann in dieser Riesenrunde ein Verbrauchervertreter vorbei, nämlich jemand von der Verbraucherschutzzentrale Bundesverband. Ist nicht so viel. Ich habe dann mit Alba Freude mal gesprochen vom Arbeitskreis Zensur und habe mir erklären lassen, worum es da eigentlich geht. Habe ihn also als erstes gefragt, Warnhinweise im Internet, erklär doch bitte nochmal kurz, was das ist.
Ja, das geht darum, dass die Rechteinhaber gerne möchten, dass die Internetzugangsanbieter den Internetverkehr überwachen. überwachen und schauen, ob ein Nutzer eine potenzielle Rechteverletzung begangen hat und wenn ja, diesen eine Warnmeldung schreiben und wenn das mehrfach vorkommt, dann auch die Rechteinhaber entsprechend informieren, so dass die dann weitere Aktionen machen
können. Und was habt ihr da dagegen?
Naja, das ist letztendlich eine Komplettkontrolle des gesamten Internetverkehrs, wenn man die Sachen durchführt. Und wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, wie sich eine ganze Industrie um diese ganzen berüchtigten Abmahnungen gebildet haben, anstatt dass die Rechteinhaber mal versuchen, selber tragfähige Geschäftsmodelle für die digitale Welt aufzubauen.
Jetzt ist es ja so ausgegangen, dass zum Beispiel wird bei Heise zitiert Oliver Süme vom Providerverband ECO, dass er gesagt hat, also diese Kooperationsmodelle zu Warnhinweis und damit verbundene Überwachung der User ist jetzt endgültig vom Tisch. Das ist doch eigentlich genau das Ergebnis, was ihr angestrebt habt, oder?
Ja, leider sind die nicht ganz endgültig vom Tisch, sondern das ist so, dass die freiwillige Zusammenarbeit der Provider mit den Rechteinhabern vom Tisch ist. Also die Provider haben gesagt, nö, freiwillig machen wir da gar nichts. Wenn, muss die Bundesregierung ein Gesetz machen. Jetzt liegt es am Wirtschaftsministerium, hier ein Gesetz zu machen oder die ganzen Pläne eben einzustellen. Das Wirtschaftsministerium tendiert eher dazu, ein Gesetz zu machen. Da muss man mal schauen, wie sich die Bundesregierung und auch die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen dann entsprechend einigen, ob es zu einem Gesetz kommt oder nicht. Allerdings war dieses Warnhinweismodell nur ein Punkt von 10 auf einer Liste von verschiedenen Maßnahmen. Und da sind auch noch durchaus andere sehr bedenkliche Sachen dabei, die eben auch teilweise zumindest nicht ausgeschlossen wurden und wie man hört auch schon teilweise beschlossen wurden.
Hast du noch so einen Punkt am Start? Also was da beschlossen wurde?
Also vermutlich wird die gesamte Liste von diesen 10 Punkten nächste Woche veröffentlicht werden müssen, weil es gibt eine Anfrage an die Bundesregierung, eine parlamentarische, und da müssen sie wahrheitsgemäß antworten. Ich kenne ein paar Punkte, da geht es zum Beispiel um die Vorratsdatenspeicherung zur Herausgabe von IP-Adressen bezüglich zu Abmahnungszwecken für die Urheberindustrie und ähnliche Punkte. Weiter im Rennen sind auch diverse Überwachungssysteme und so weiter. Also die Sachen sind noch nicht beschlossen, also beschlossen ist bisher nichts, aber die Sachen sind entsprechend angedacht.
Na, hoffen wir mal, dass wir in Zukunft auch die Leute einladen, die sich für die Interessen der anderen Seite einsetzen. Alba Freude war das vom Arbeitskreis Zensur. Den ganzen Hintergrund könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, die Netzmusik in dieser Sendung wird von unserem Netzmusik-Profi hergestellt, nämlich Ronald Radeke, der die mal raussucht und dann hier auch eine kleine Sendungsvorbereitung steht. Jetzt allerdings hat er sich ein bisschen mir ein Bein gestellt. In dem Song kommen nämlich 4 Worte vor: Kinesthetic, Memory House, Bonfire und Remix. Ich weiß aber nicht, was jetzt Band und was Song und was Remix ist, aber glücklicherweise ist der Herr Radeke hier. Bitte, deine Bühne.
Also meines Erachtens nach, Kinesthetic ist die Band, Memory House, Bonfire heißt der Song und Kinesthetic waren so fein und haben selber den Song geremixed und deswegen ist es nochmal im Kinesthetic Remix.
Ja. Ja, und da habe ich nur noch eine Frage, warum nicht gleich so?
Na, habe ich doch.
Alles klar. Aber eigentlich ist der Herr Radeke wegen was ganz anderem hier, denn wenn immer wir hier auf Fritz in den letzten Jahren und Monaten uns mit Musikstreaming-Diensten im Netz beschäftigt haben, war das das Fazit eigentlich immer so, ist schon ganz gut, aber so wir vermuten, Spotify ist noch viel, viel geiler, gibt's nur leider nicht in Deutschland, nur überall auf der Welt. Jetzt endlich ist es soweit. Letzten Dienstag ist Spotify auch in Deutschland an den Start gegangen und Ronald Radeke ist hier, weil er sich das mal genau angeguckt hat und wir das jetzt mal auseinandernehmen werden. Hallo und guten Abend, der Herr.
Hallo nochmal.
So, jetzt gibt es ja einen Riesenhype um Spotify, also viel mehr als alle anderen Streaming-Dienste, die an den Start gegangen sind im letzten Jahr. Ist das gerechtfertigt?
Naja, schon, weil Spotify einfach dieses Streaming überhaupt als Modell schon groß gemacht hat und damit erst überhaupt so in die Köpfe der Leute gekommen ist, dass man Musik vielleicht gar nicht kaufen muss digital, sondern die auch abspielen kann. Da ist schon Spotify durch diesen Hype verantwortlich. Dementsprechend ja. Und sie haben eben auch einfach ein ganz nettes Log-Angebot am Start, nämlich 6 Monate erstmal kostenlos hören, werbefinanziert. Das wird immer mal eingeblendet. Mhm. Aber eben 6 Monate kostenlos hören. Das Kleingedruckte unten drunter ist halt, dass in allen anderen Ländern nach 6 Monaten das begrenzt wurde auf 10 Stunden im Monat. In Deutschland haben sie sich jetzt erstmal nicht dazu geäußert. Wir gucken mal, ist das so die Devise. Aber man kann davon ausgehen, dass es so ist. Aber trotzdem bleibt 6 Monate ist einfach erstmal schon nicht schlecht.
Okay, ist nicht schlecht, aber also ich habe dieses Ding ausprobiert und die Musikwerbung, die zwischendurch kommt, ist echt nicht zu ertragen. Das heißt, man wird früher oder später, wenn man zum Beispiel zumindest Fan von dieser Sache ist, da Geld drauf werfen. Gibt es sonst noch irgendeinen großen Vorteil, den Spotify gegenüber den anderen hat?
Ich finde sehr interessant die Grundidee, dass Spotify ein offenes System ist. Das heißt, es gibt tausende Websites und irgendwie die Blogger und weiß ich was, die auf das Musikangebot von Spotify zurückgreifen. Das heißt zum Beispiel, man kann sich so vorstellen, es gibt die Seite sharemyplaylist.com. Da erstellen User eigene Playlists und zum Beispiel das Konzert von Muse am 12.12. in New York, die Songs, die gespielt haben in der richtigen Reihenfolge oder alle Songs aus irgendeiner Fernsehserie. Und man kann sich die dann eben reinziehen und sozusagen daraus Musik aus aller Welt in sein eigenes Reich holen. Und das ist schon super interessant. Sie haben es jetzt auf die Spitze getrieben. Es gibt jetzt auch Spotify-Apps. Das heißt, sie haben es nochmal in Spotify selber reingezogen. Tape TV zum Beispiel hat eine App, Rolling Stone oder Visions Magazin, wo die eben ihre Alben des Monats zum Beispiel dann nochmal bewerten. Und man kann eben mit einem Klick sofort Musik hören. Und das macht Spotify schon aus, dass Musik zu links wird. Also als wenn ich eben einen Spiegellink aufrufe, so rufe ich jetzt neuerdings eben eine Platte auf. Und das macht Spotify schon aus und ist eben das auch das Besondere.
Und lass mich raten, wenn ich so einen Musiklink finde von jemandem, der bei Spotify ist, muss ich mich auch bei Spotify anmelden, bevor ich das hören kann, was sich hinter dem Link versteckt.
Natürlich.
Ah, verstehe. Ich habe übrigens eine schöne Playlist öffentlich gemacht, die heißt Mädchenmusik. Falls ihr Interesse habt, sagt Bescheid. Jetzt ist es so, das ist ja, also Musikstreaming, die Musik gehört mir nicht, trotzdem würde ich die gerne ein bisschen so sortieren, als wäre es meine Sammlung. Das geht bei Spotify gar nicht. Oder habe ich es da von der Bedienung her verpeilt?
Ja, na, Spotify ist halt auf Playlisten ausgelegt. Das heißt, alle Musik, die man irgendwie behalten will und nicht jetzt jedes Mal suchen, packt man in eine Playlist. Das ist ein bisschen sperrig, wenn man von iTunes kommt oder ähnlichen Programmen, die eben darauf aufbauen.
Also eigentlich allen anderen Programmen,
genau,
oder?
Genau, die darauf aufbauen, dass man eine Musiksammlung hat und besondere Songs in eine Playlist packt. Da ist Spotify eben ja ein bisschen anders gestrickt. Und mir persönlich gefällt Ardio zum Beispiel besser, Konkurrent aus den Staaten. Die machen das eben genauso. Man hat eine Sammlung und man packt dann besondere Songs oder eben in Playlisten, die man dann möchte und muss nicht seine ganze Musik darüber sortieren. Also meins ist es auch nicht so richtig.
Okay, also wenn man umsonst Musik hören will, Musik verlinken will, dann scheint Spotify gut zu sein. Ganz kurz noch, also wirklich mit der Bitte um kurze Antwort, wie es so schön heißt. Musikangebot, ich habe jetzt gelesen, irgendwie bei Diensten, die sagen alle so Zahlen zwischen 14 und 16 Millionen. Das ist wahrscheinlich nicht viel anders bei Spotify, oder?
Ich glaube, Spotify hat tatsächlich am meisten gesagt 16 Millionen plus, aber gefühlt Spotify am besten, aber es gibt immer Lücken, die man bei jedem Anbieter findet. Das kann man jetzt so über den Daumen nicht sagen.
Okay. Jetzt wissen wir schon mal Bescheid, wie Spotify funktioniert und was die Vorteile sind. Es gab natürlich auch, wenn sein neuer Dienst startet, Ärger. Worum es sich da handelt, hören wir gleich. Erstmal Musik aus dem Netz von Bastian und World Doesn't Answer. World Doesn't Answer. Und diese Musik ist nicht sozusagen direkt aus dem Netz zu uns gekommen, sondern die haben tatsächlich angefragt und gesagt, hey, wir machen Netzmusik, wollt das nicht mal spielen? Also falls ihr sowas am Start habt, gerne einfach eine Mail an trackback@fritz.de. Im Studio ist immer noch Ronald Radeke und wir beschäftigen uns gerade mit Spotify. Warum das ganz gut ist und was es kann und was es nicht kann, haben wir gerade schon geklärt. Jetzt so die beiden kleinen Skandelchen, die im Rahmen dieser Veröffentlichung natürlich auch kommen mussten. Das erste, Facebook. Spotify funktioniert nur, wenn man seinen Facebook-Account angibt. Stimmt es?
Ja, das stimmt. Das haben die Ende letzten Jahres umgestellt und haben gesagt, wir arbeiten mit Facebook zusammen, mit deren Music-Feature, und haben aber eben nicht gesagt, wir bieten es nur so an, sondern wir arbeiten ausschließlich damit zusammen. Das heißt, wer Spotify benutzen will, braucht einen Facebook-Account.
Super, ich habe 2 Spam-Facebook-Accounts. Das finde ich ganz großartig. Jetzt habe ich Beschwerden gehört, dass Leute sagen, oh Gott, das spammt mir die ganze Timeline voll. Das ist ja fürchterlich.
Unbedingt ausschalten, und das kann man auch ausschalten. Okay. Facebook natürlich gemäß ist es erstmal angeschaltet. Mhm, es ist aber, glaube ich, sobald man in die Einstellung guckt, die erste Einstellung ist, willst du das teilen, willst du mit Facebook, deine Songs da teilen, und dann kann man das Häkchen wegmachen, und dann ist man immer noch mit Freunden über Facebook verbunden, kann also Musik empfehlen an Freunde über Facebook, aber es wird einfach nicht mehr jeder Song auf die Timeline gespammt.
Das ist eine ganz gute Idee. Anderes Ding, es gab ja lange das Gerücht zu sagen, die kommen nicht nach Deutschland, weil es keine GEMA-Einigung gibt. Dann gab es neulich eine Einigung zwischen dem Bitkom, also dem Industrieverband Internetwirtschaft, und der GEMA. Und dann hieß es, oh, jetzt kommt Spotify auch. Jetzt sind die am Start, und jetzt gibt es Gerüchte, die haben sich aber noch gar nicht mit der GEMA geeinigt. Was ist da los?
Das ist tatsächlich so. Und alle sind natürlich davon ausgegangen, Spotify kommt kurz nach dieser Einigung. Das muss ja zusammenhängen. Ja. Aber der GEMA-Vorstandschef Harald Hecker hat jetzt auf einer Jahresversammlung erzählt, nein, die haben sich noch nicht geeinigt. Sie haben schon gesprochen. Und er ist ganz optimistisch, dass beim letzten Verhandlungstag Ende März eine Einigung zustande kommt. Das ist jetzt ein bisschen eigenartig.
Okay.
Aber, also es klingt ja so ein bisschen, ja, wir sind ein bisschen, aber man muss es, glaube ich, nicht gleich eine Verschwörungstheorie daraus machen. Es gab das Gerücht, Spotify hat Geld bezahlt, dass sie kostenlos das anbieten können. Das glaube ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht. Und dass die GEMA sich jetzt da so offen präsentiert und sagt, ja, wir sind da optimistisch, dass es eine Einigung gibt, ist eigentlich auch seltsam. Die lassen sich ja nicht so gerne in die Karten schauen. Mhm. Also ich tippe mal, die haben einfach jetzt schon ein paar Verhandlungsrunden gemacht, und es sind jetzt noch ein paar Details, wo die sagen, naja, das haut denn schon hin.
Okay, also gesetzt im Fall, ich finde den Dienst geil, will da Geld reinwerfen, ich muss jetzt keine Angst haben, dass es irgendwo nirgendwo verschwindet.
Nein, und wenn, dann sowieso nur für einen Monat, denn die Laufzeit für Spotify-Abo geht immer einen Monat, man kann jederzeit kündigen, und also das Maximale wären 10 Euro, die du aus dem Fenster geworfen hast.
Okay, alles klar. So, jetzt nochmal die persönliche Frage an dich. Du hast dich jetzt mit diesen ganzen Diensten diese Woche beschäftigt. Dein Lieblingsdienst persönlich ist?
RDO.
Alles klar. Jetzt wisst ihr Bescheid, wisst aber wenigstens, wie Spotify richtig gut funktioniert. Vielen Dank, Ronald Radeke. Mit Markus Richter, der sowieso schon ein ganz großer Wien-Fan war. Guten Abend.
Fritz Trackpick. Blogger privat.
Das ist unsere kleine Rubrik, wo wir euch in jeder Woche einen Blogger, eine Bloggerin, einen Podcaster oder eine Podcasterin vorstellen, die irgendwo im Netz ihr Unwesen treiben. Und wir suchen die nicht selber aus, sondern lassen euch erstmal Vorschläge machen und suchen dann daraus aus. Und diese Vorschläge machen immer die Leute, die hier in der Sendung zu diesem Interview sind. Und letztes Mal war Kybra von Ein Fremdwörterbuch zu Gast, und die hat unter anderem Folgendes gesagt.
Der Blog heißt Und das meint Lieselotte. Das ist eine Muslimin, die eine Tochter hat, die sie Lieselotte nennt im Internet und anonym bloggt und viele schöne Geschichten schreibt über Menschen, die sie trifft, und tolle Geschichten, von denen man normalerweise gar nicht hören würde.
Das hört sich natürlich sehr spannend an. Deswegen haben wir versucht herauszufinden, wie man die junge Frau erreichen kann, und haben gleich herausgefunden, Lieselotte ist die Bloggerin selbst und ihr Tochter ist Lieschen, und die Lieselotte ist jetzt hier am Telefon. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus.
So, ihr beide wohnt in Wien, das kann man immerhin aus dem Blog erlesen, und du bist Muslima, trägst ein Kopftuch, auch das erfährt man im Blog, alles andere aber nicht. Du bleibst anonym. Warum bloggst du anonym?
Och, ich könnte dir ein paar von den Kommentaren schicken, die ich jede Woche mehrmals auf meinem Blog empfange, dann würdest du verstehen, warum.
In welche Richtung gehen die?
Kommentare extrem unter der Gürtellinie, extrem rassistisch, ausländerfeindlich, islamophob. Und da möchte ich einfach, dass diese Leute nicht wissen, wer ich in echt bin.
Hast du, also abgesehen davon, dass du jetzt anonym bloggst, hast du für dich auch eine Strategie an den Tag gebracht, wie du damit umgehst? Oder ist dir das prallt das an dir ab und es ist dir egal?
Ja, ich habe am Anfang gedacht, ich müsste alles, jeden Kommentar auf meinem Blog veröffentlichen, von wegen Recht auf freie Meinungsäußerung und so weiter. Aber in der Zwischenzeit bin ich dazu übergegangen, ganz viel einfach nicht mehr zu veröffentlichen. Also alles, was wirklich unter die Gürtellinie geht, wo ich oder Leute, die ich in dem Blog beschreibe, von denen ich erzähle, beleidigt werden, herabgestuft werden, das wird einfach nicht mehr freigeschaltet.
Was bekommst du ansonsten noch für Reaktionen in deinem Blog?
Es gibt natürlich auch positive Reaktionen. Es gibt Leute, die sich in den Geschichten, die ich erzähle, wiedererkennen. Leuten, es gibt auch Diskussionen. Es gibt auch mit Leuten, die manches, von denen ich berichte, kritisch sehen. Mit denen gibt es auch eine Diskussion. Und das ist auch okay. Diskussion ist in Ordnung. Plus eben Diskussion auf einem bestimmten Niveau, auf einer möglichst sachlichen Ebene.
Jetzt hast du schon öfter auch gesagt, du schreibst da Geschichten. Was ist denn deine Lieblingsgeschichte, die du bis jetzt verblockt hast?
Oh, das finde ich ganz schwierig zu sagen. Das kann ich nicht sagen. Ich blogge jetzt seit 2 Jahren ungefähr und habe ziemlich viel veröffentlicht. Ich tue fast jeden Tag einen neuen Artikel ins Netz setzen. Das kann ich nicht sagen. Es gibt ganz, ganz viele Geschichten, die mir sehr am Herzen liegen. Ja, das ist schwierig, deine auszuwählen.
Na gut, dann komme ich zu meiner Lieblingsgeschichte, die ich im Blog gefunden habe. Und das ist tatsächlich nicht die ganze Geschichte, sondern ein kleines Detail, das mir aufgefallen ist, wo ich mich doch erstmal am Tisch festhalten musste. Und zwar ist es anscheinend eine türkische Tradition, Zitronenkuchen und Hackfleischtaschen auf einen und demselben Teller zu servieren. Warum?
Keine Ahnung, ich bin keine Türkin. Mich hat das beim ersten Mal auch erschreckt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, da muss ich zum Türken fragen. Das ist ja auch so eine Sache. Ich bin zwar Kopftuchmuslima, Himmelgott, aber keine Türkin. Also,
ich möchte zu meiner Verteidigung vorbringen, in deinem Blog klingt das so, als ob du dieser Kombination schon des Häufigeren begegnet bist und deswegen dachte ich, du könntest mich vielleicht aufklären, was der Sinn dahinter ist.
Nein, ich habe mich an so manche Eigenart gewöhnt, aber steigt da trotzdem nicht immer durch. Nee, da kannst du so Kübra fragen vom letzten Mal, die kann dir vielleicht eher was
okay, das lässt sich vielleicht nochmal einrichten. In deinem Blog kommt außerdem 2 Worte relativ häufig vor, die ich gerne genauer erklärt hatte. Das sind Halal und Haram. Was bedeutet das?
Das sind Begriffe aus der islamischen Theologie, Begriffe auf Arabisch. Halal heißt im Sinne der Religion erlaubt und Haram im Sinne der Religion verboten. Vielen sind die Begriffe wahrscheinlich geläufig in der Verbindung mit Fleisch. Mhm. Weil oft am Dönerstand Halal steht, was dann heißen soll, dieses Fleisch ist für Muslime, die es ganz genau nehmen. Und der orthodoxen Interpretation des Islams folgen, für die ist dieses Fleisch erlaubt. Aber es ist nicht auf Fleisch begrenzt, also alles kann Halal oder Haram sein.
Und wenn man einen Blog so liest, hat man den Eindruck, Haram kann auch so eine Art Schimpfwort sein.
Also ja, na klar. Da ist Haram noch nicht mal das Schlimmste. Da gibt es noch viel, viel weniger schönere Sachen. Also zum Beispiel der Begriff Kafir, was eigentlich nur ursprünglich mal nur Nicht-Muslim hieß, wird zum Beispiel auch unter manchen Muslimen leider als Schimpfwort benutzt. Da könnte ich ja auch noch einiges zu erzählen.
Okay, das kann man ja auch bei dir im Blog durchlesen. Wir kommen jetzt hier zur Kurzfragerunde. Ich stelle dich vor ein paar Alternativentscheidungen. Bist du bereit?
Ja.
Heißt es der oder das Blog?
Der Block, ganz klar.
Kaffee,
keine Frage.
Kaffee oder Tee?
Tee, aber bitte keinen schwarzen, Kräutertee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viele Facebook-Accounts betreibst du denn?
Wie viele Facebook-Accounts? Mhm. Ich bin ganz konservativ und habe nur einen einzigen.
Hardcore oder Casual Gamer?
Da müsstest du mir jetzt erstmal lang erklären, was beides ist.
Also, gut.
Ich glaube, keins von beiden, ja? Keine Ahnung.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Nee, da musst du auch mir erstmal das Wörterbuch vorbeibringen und genau
was
erklären.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Geschichten im Blog nochmal liest?
Also teilweise fasse ich mir an den Kopf und denke, oh Gott, wie hast du denn da geschrieben? Also welche Sprache hast du verwendet? Weil es mir sehr wichtig ist, dass auch die Sprache auf einem bestimmten Niveau ist, vom Inhalt jetzt mal ganz abgesehen. Aber viele der Geschichten mag ich, auch die Sprache noch. Da freue ich mich. Es ist einfach auch eine schöne Art zurückzublicken auf das, was ich in den letzten 2 Jahren so getrieben habe.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser anmachst?
Ich glaube Google.
Was ist das nächste Blog, der nächste Podcast oder der nächste irgendwas im Internet Macher, den wir an dieser Stelle hier vorstellen sollen?
Ja, ich habe eine ganze Weile überlegt, mir ist erst nichts eingefallen, aber dann habe ich mir gedacht, dass vielleicht der Blog von Julia heißt sie ganz interessant wäre. Der heißt Mit Schirm, Scham und Windeln. Das ist eine junge Frau, die aus Deutschland kommt, in England lebt und auf Deutsch über ihr Leben in England bloggt. Sie hat 3 kleine Kinder. Da war für mich der Anknüpfungspunkt, dass ich eben auch Mutter von einem Kleinkind bin. Da denke ich mir, ist ja ganz interessant, aus dieser Parallelgesellschaft Berichte lesen zu können. Mhm. Und das zweite wäre ein Blog, der Dar Salma heißt. Das ist eine junge Frau, die in Wien lebt und über Einrichtungen und Design bloggt. Das ist einfach was Schönes zum Ansehen.
Dann werden wir mal gucken, welche von beiden sich am besten eignet und den dann hier in die Sendung schleifen. Letzte Frage, wichtigste Frage, welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Welche Frage hast du vergessen zu stellen? Boah, keine Ahnung. Ich mache jetzt nicht eure Arbeit.
Also ein weiteres perfektes Interview aus der Rubrik Blogger privat mit Lieselotte vom gleichnamigen Blog. Und das könnt ihr euch selber durchlesen. Die schönen Geschichten aus Wien und Link dazu gibt's im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de.
Stretching out time lines, staring at you, facing things I don't know why now. Stepping up to the front room, sometimes ain't up to you, but I don't care if it's right. Now watch me talking shit that's simply made up for you. See, that's just one of my lies. I'm supposed to, maybe I'll get through to you. Caught up inside my hustle, stuck outside of Russian steam. I'm waiting for a storm, I'm stretching out timelines, staring at you, facing things I don't know by now. Stepping up to the front row, sometimes inside my hustle, stuck outside the Russian steam. I'm waiting for a storm, I'm stretching out time lines, staring at you, facing things I don't know why now.
Made up und Nias sind morgen zu Gast bei Unsigned. Anscheinend ist ja die Sendung für Bands ohne Plattenvertrag. Für Nias ist es der Rausschmiss, denn die haben jetzt einen Plattenvertrag bekommen. Außerdem sind auch da Walk of the Earth, das sind die Leute von dem Gotye-Cover, die alle zusammen an einer Gitarre spielen. Und zu Nias noch was Besonderes, die haben schon eine kleine Studio-Session für die Sendung aufgenommen und der Schlagzeuger spielt angeblich auf einer Zeitung mit seinem Fuß. Wie sich das anhört, könnt ihr morgen bei Unsigned hören, hier 18 bis 20 Uhr auf Fritz. Diese Sendung ist damit vorbei. Ich habe noch einen ganz kleinen Nachtrag und zwar war es in der Rubrik Blogger privat vor zwei Sendungen so, dass diejenige die Mädchenmannschaft unter anderem vorgeschlagen hat und ich gesagt habe, naja, die hatten wir schon. Tatsächlich habe ich deswegen Ärger bekommen von der Mädchenmannschaft. Das stimmt nämlich gar nicht. In unseren Archiven ist tatsächlich nicht zu finden, dass die Mädchenmannschaft schon mal bei Blogger privat waren. Wahrscheinlich habe ich es verwechselt, weil sie schon so oft hier in der Sendung waren und Blogger privat ja eher für die unbekannten kleineren Blogs gedacht ist. Aber wie gesagt, war noch nicht da, könnt ihr auch nochmal vorschlagen, wenn ihr wollt. So, damit bin ich dann beinahe schon raus. Ich habe noch einen Song für euch und der ist wie immer vom Projekt von Flow, wo er jeden Tag im Jahr einen freien Netzmusiksong vorstellt. Und dieser Song hat es in sich, schon in der Name macht alles klar, er ist von Funk Ferret und heißt I Got a Funky Thing. Und das werdet ihr gleich bekommen. Vorher bleibt mir noch zu sagen, ich bin Markus Richter. Macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss!
How the hell do you think? I think today you're on your way to see your musical shrink. I'm the one that does the rock and all my sounds are legit. You're the speaker, it's a speaker and you're illiterate. You see I'm fine and debonair and I'm fresh from the start. I belong in the museum cause I'm on that to art. See I'm smooth, devastating, my loving is pure. You got a doubt, then try me out and you'll be totally sure. Now I don't wanna procrastinate because I hate to be late on a serious date and make you wait. Before I get to rock and rap and swing and sing, your girls are gonna be my baby. I'm doing them, beating like puppets, I'm stringing them up and maneuvering. Yo, your rap disgusts, my muscle suit, keep on. You're telling you'd be off, you lost your chump, be gone. You're telling the sun, telling you still you know my name, so skedaddle, you wanna battle, come with the game show. Slam or jam, my man, then each one on ever says the proof is in the pudding, I'm pressed up and labeled evidence. Respect the effect of the rap, that soup swim, you ain't taking nothing. The melody, the hype of the loop, it boosts as a super fidelity. Even your rapping with funky beats and say you win off. A lyrical miracle, then to find out it's a spin-off. A super the trooper who causes the freak in the many. Girls of different worlds, no particular, but just any. Girls claim that they mind simple because I mingle. No matter the game, it's all the same, I'm single. Yo, respect the effect of the rap that the soup said. You ain't got nothing, chump, chump, chump. And using this equipment, the only goes to rock and roll so that I make commitment. That suckers don't mistake it, tonight I'm gonna make it. The super got a good thing, and daring you to take it. Kill the noise, boy, don't you get my picture and drip. My thing is good, I'm ripping your wood, attempt to rip. Yo, respect the effect of the rap that the soup said. You ain't got nothing, come, come,
von fritz.de.